SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Theresa Hübner. Herzlich willkommen. Eine Tüte Buntes heute, aber mit großen Namen. Zum Beispiel Colson Whitehead, der hat ja schon zweimal den Pulitzer-Preis bekommen. Jetzt erscheint sein allererster Roman, sein Debüt bei uns auf Deutsch. Ob es so gut ist wie die Preisgekrönten, das sagen wir Ihnen gleich. Dabei sind außerdem die neuen Bücher von Arno Geiger und von der Leipziger Autorin Daniela Krien. Dann gehen wir auf Meteoritenjagd in Brandenburg und sogar der Papst hat sich in Sachen Literatur zu Wort gemeldet. Ich sag ja, bunt ist es heute. Um die Musik kümmert sich der Liedermacher Tom Lever. Sein Album trägt den etwas rätselhaften Titel Primzahlen aus dem Bardo. Ja, Primzahlen, das kriegt man ja noch hin. Bardo, habe ich recherchiert, das meint vereinfacht gesagt Bewusstseinszustände im Dies und Jenseits. Ein Wort aus dem tibetischen Buddhismus.
Der Arzt sagt, ein gesunder Mensch spürt sein Herz nicht. Doch ich fühl's jeden Tag, mein shabby vintage heart. Warum bin ich hier? Wie passe ich in die Geschichte? Ich hab den Song mit komponiert. Elle, beiden Protagonistin. Ich stell mir das vor, wie richtig in See stechen. Na, im Sack auf dem Rücken, so stelle ich mir das vor, nach meinem Vater zu suchen. In den norwegischen Bergen. Du bist schlauer als ich. Du checkst mehr Sachen. Eltern haben gekämpft für all das hier. Doch als sie es dann hatten, da war es ihnen nichts mehr. Kein Fuchs, kein Mädchen, und trotzdem reden alle vom Mädchen mit dem Fuchs. Und niemand taucht einfach nur auf, jede kommt irgendwo her. Grund, sagt er, das ist mein Zuhause. Und die zu mir kamen, die sind meine Familie. Das Wesen zerreißt sich, Unfälle nehmen Überhand. Ich schreibe das Buch um, ändere die Stimmung.
Für Underground Railroad und die Nickel Boys bekam der amerikanische Autor Colson Whitehead jeweils den Pulitzer-Preis, aber lange bevor er mit diesen Bestsellern zum Literaturstar wurde, hat er 1999, damals war er 29 Jahre alt, sein Debüt geschrieben. Die Intuitionistin, bisschen seltsamer Titel, kriegt man gar nicht so leicht über die Lippen. Und in seiner Sperrigkeit ist es ja auch irgendwie ein Beweis für den Mut des Autors, für die Kompromisslosigkeit, was seine Literatur und seine Themen angeht. Morgen erscheint Colson Whiteheads erster Roman, Die Intuitionistin, in neuer Übersetzung im Hansa Verlag. Marie Schöss weiß mehr über dieses Buch.
Lila May Watson ist Fahrstuhlinspektorin, die erste schwarze Frau in diesem Job und stolz auf ihren Aufstieg. Aus den Südstaaten ist sie in die Stadt gezogen, die wie keine andere für Aufbruch und Modernität steht. New York. Der Name fällt nicht, wie auch das Jahr der Handlung nicht klar benannt wird. Und doch ist klar, dass Lila May genau hier in New York einen neuen Anfang wagt. Und das in einer Zeit, in der rassistische Begriffe wie Colored noch ganz selbstverständlich gebraucht werden. Der jungen Frau steckt dabei die Kindheit im Süden der USA noch in den Knochen. Und der Vater im Ohr, der ihr vor dem Umzug zuraunte, sie solle sich doch nichts vormachen. Weiße seien Weiße, im Süden wie im Osten. Mit dieser Prägung bewegt sich Lila May nun also durch New York. sorgt sich um die Sicherheit von Aufzügen und um die eigene.
Lila May war ab und zu im O'Connors, wenn ein Baseballspiel oder ein Boxkampf übertragen wurde. Und bei jedem Jubel sah sie sich nach einer potenziellen Waffe um. Da hilft es wenig, dass der Wirt stets mit einer großen Messingglocke läutet, wenn ein Gast kein Trinkgeld gibt. Sie erschrickt jedes Mal. Sie erschrickt bei diesem Geräusch und auch bei dem der Startpistole, mit der hier Streit unterbunden wird. Etwa hitzige Debatten über die diversen Vor- und Nachteile der Kühlung der Bremssysteme von United Elevator. Die Leute können jederzeit tollwütig werden. Das ist das wahre Resultat verbesserter Integration. Der sichere Ausbruch von Gewalt wird durch den verzögerten Ausbruch von Gewalt ersetzt.
Colson Whitehead hat sich für diese Protagonistin ein irrwitziges Szenario ausgedacht. Er verstrickt sie in einen Kriminalfall, lässt einen Fahrstuhl, just von ihr überprüft, im freien Fall abstürzen. Ausgeschlossen, dass sie etwas übersehen hat, denn
sie irrte sich nie.
Also muss detektivisch alles andere durchgespielt werden. Wer könnte ihr schaden wollen, einer schwarzen Frau, die aufsteigt? Was hat dieser Fall mit den zwei Lagern unter den Fahrstuhlexperten zu tun? Da wären die Empiristen, die jede Schraube von Aufzügen kontrollieren, und die Intuitionisten, die das Kontrollieren intuitiver angehen. Und gerade stehen sich die beiden Seiten so verfeindet gegenüber wie heute Demokraten und Republikaner.
Ich bin in New York City aufgewachsen und da gab es ein Gesetz, nach dem Aufzüge dieses Inspektionszertifikat aufweisen müssen, das ich im Buch beschreibe. Und ich dachte, wäre es nicht witzig, wenn ein solcher Aufzugsinspektor einen Kriminalfall lösen müsste? Also bin ich in die Bibliothek, habe nachgelesen, was ein solcher Inspektor an Fähigkeiten für einen Kriminalfall mitbringen würde. Und die Antwort war natürlich keine. Der inspiziert halt Aufzüge. Also dreht sich das Mysterium jetzt um Aufzüge. Und ich musste eine Welt erfinden, in der Aufzüge sehr wichtig sind. Eine alberne Idee, nüchtern durchgezogen.
Albern nur auf den ersten Blick. Denn je länger Colson Whitehead diese Idee durchzieht, umso vielschichtiger und produktiver wird sie. Das Spiel mit Hell und Dunkel, Schwarz-Weiß, Oben-Unten, Absturz und Höhenflug steckt im Aufzug. Gleichzeitig ist er das Symbol der Großstadt, ein Vehikel, ohne das modernes, urbanes Leben nie möglich wäre. Was einerseits an die Hybris des Menschen oder des Weißen denken lässt, sich über alles zu erheben, und andererseits an Racial Uplift, diesen enorm ambivalenten Begriff, der die afroamerikanischen Eliten an der Schwelle zum 21. Jahrhundert antrieb. Er beschreibt die Idee, sie, die Eliten, müssten die Schwarzen im Ganzen upliften, materiell und moralisch nach vorne bringen. Ein Konzept, das selbst tief verstrickt ist mit dem Klassismus und Rassismus der Zeit, aus der es stammt.
So, a really simple decision.
Eine banale Entscheidung also. Wäre das witzig, eine postmoderne Detektivgeschichte mit einem Aufzugsinspektor als Protagonisten? Aber als ich begann, darüber nachzudenken, wurde der Aufzug keine rhetorische Spielerei, sondern eine Quelle von Metaphern ganz verschiedener Art.
Überhaupt entwickelt der Roman Die Intuitionistin eine enorme Tiefenstruktur. Eine Detektivgeschichte ist er nur auf den ersten Blick, nur oberflächlich ein lustvolles Spiel mit dieser hochregelhaften Literaturform. Denn Colson Whitehead sprengt die Form, lässt seine Detektivin Lila May am Ende keinen Kriminalfall lösen, eigentlich gibt es da nämlich gar keinen Fall, sondern wenn schon, dann den Fall Lila May aufklären, lässt sie ihre eigene Identität neu anschauen. Lässt sie Fragen nach Race, nach Orientierung, nach Aufstieg und Solidarität neu bewerten. Ein Bildungsroman also vielleicht. Oder ein Künstlerroman, eine Emanzipationsgeschichte, getarnt als neue Variante der Watson Detective Story. In jedem Fall ein großes Debüt.
You know, I think the older the book is, the more reluctant I am to visit it, but
je älter ein Buch ist, umso mehr scheue ich mich, es nochmal in die Hand zu nehmen. Aber ich fühle mich gut damit. Der junge Colson hat getan, was er konnte. Er war 29, klar würde ich heute was anders machen. Aber ich habe das Beste gegeben und so werde ich das auch beim nächsten Buch machen. Das Beste geben, es nicht verderben.
Colson Whitehead, die Intuitionistin, übersetzt aus dem Englischen von Henning Ahrens. Das Buch erscheint im Hansa Verlag.
Ich weiß, wie das ist, wenn man alt ist und so müde wird. Wie weit die Wege dann werden, ganz einfache Wege. Du hörst und willst helfen, doch hast die Kraft einfach nicht, es auch nur zu sagen. Und so bleibt vieles bei sich. Frisch verliebt, wie Farm to Fork am selben Tag. Du hörst das Lied und erinnerst dich, dein Körper weiß, er war hier schon mal. Ich hab das für euch gemacht, die Kinder haben mir geholfen. Nicht weil wir gesagt hätten, macht das jetzt, sondern weil sie es für euch wirklich wollten.
Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Wir sortieren und empfehlen für Sie die Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Gleich ist das neue Buch von Arno Geiger zum Beispiel dabei. Aber vorher noch ein Wort zum Lesen an sich. Und das kommt aus dem Vatikan. Franziskus himself meldete sich in einem Brief an die Christen, schon im Juli war das, und formulierte darin Gedanken zur Wichtigkeit des Lesens so.
Oft wird in der Langeweile des Urlaubs, in der Hitze und Einsamkeit verlassener Stadtviertel, ein gutes Buch zu einer Oase, die uns von anderen Entscheidungen, die uns nicht gut tun, abhält. Und vielleicht eröffnet uns die Lektüre neue innere Räume, die uns helfen, uns nicht in jenen wenigen zwanghaften Ideen zu verschließen, die uns unerbittlich gefangen halten. Vor der Allgegenwart von Medien, sozialen Netzwerken, Mobiltelefonen und anderen Geräten, war dies eine häufige Erfahrung. Und diejenigen, die sie gemacht haben, wissen, wovon ich spreche.
Ja, das war ein Zitat aus dem Papstbrief. Vor allem geht es Franziskus darin um die Bedeutung des Lesens in der Bildung. Und er gibt auch gleich Lesetipps. C.S. Lewis und T.S. Eliot sind dabei. Und sogar Marcel Proust. Den letzten Namen finde ich doch bemerkenswert. Wer hätte gedacht, dass der Papst Proust liest? Auch im Lesenswert-Magazin hier haben wir noch einige Lesetipps für Sie. Auch von unabhängigen kleinen Verlagen. Gleich stellen wir Ihnen einen aus Karlsruhe vor. Nach Tom Lever und Ekinon La. Ein Lied wie ein Gedicht.
Manchmal steckt er so tief in seinen linguistischen Überlegungen, dass es ihm schwerfiel, in profanen Zusammenhängen die richtigen Worte zu finden. Er kauert in eine Decke gewickelt auf dem Rücksitz, neben ihm der müffelnde Hund. Als mir Humor auf dem Pass für 2 Sekunden die Augen zufielen, hätte ich nicht immer so ein Glück gehabt, dann wären wir beide jetzt tot. Alle sahen ihn, wie er da oben auf dem Balkon stand, wir alle hörten, wie er sang. Hinter ihm der Staub der Tage, seit sie gegangen war. Niemand singt dieses Lied so wie ich und er selber. Es ist alles hier und nicht da. Es ist alles hier und nicht da. Vater saß bequem in seinem Sessel und der Mutter mit ihren zwei M's in der Mitte. War am Abend das Kreuz schwer von all der Arbeit. Hier noch ein Küchlein und da noch mal schnell mit dem feuchten Tuch über das Sideboard. Endlich ein Spiegel nach 2,5 Wochen und unten im Brunnen Tierknochen. Keine Ahnung von was, von einem Tier. Den Mund voll Salzwasser, die Haare am Kissen verklebt vom Spray. Es ist alles hier und nicht da. Es ist alles hier und nicht da. Anders, wie man nur anders sein kann.
Ein bisschen Zeit ist ja noch, aber die Frankfurter Buchmesse, sie naht, startet am 16. Oktober. Gastland ist in diesem Herbst Italien. Für viele ist Italien ja so ein Lieblingsland, sehr beliebtes Urlaubsziel und Klischeebilder irgendwo zwischen Dolce Vita, Pizza, Pasta, Cappuccino, die sind da nicht weit weg. Mit solchen Stereotypen gar nichts am Hut hat das Programm des unabhängigen Verlags Edition Converso in Karlsruhe. Die Edition Converso will Literaturen aus dem gesamten Mittelmeerraum stärker in den Fokus nehmen. Italien ist ein Schwerpunktland. Der Verlag wird geführt von der Verlegerin Monika Lustig. Guten Tag, Frau Lustig.
Schönen guten Tag. Buongiorno.
Buongiorno, Frau Lustig. Sie haben eine besondere Verbindung zu Italien, lange dort gelebt, aus dem Italienischen übersetzt tun Sie immer noch. Wie kam es, dass Sie dann Ihren eigenen Verlag gegründet haben?
Ja, ich habe nach dem Studium 21 Jahre in Italien, beziehungsweise eben auf der italienischen Halbinsel und auf allen drei großen Inseln, also Elba, Sardinien und Sizilien, gelebt. Ich habe die Sprache oder besser die Sprachen gelernt. Ich habe mich dem Sardischen angenähert, dem Sizilianischen sehr und habe es immer die vielen Dialekte bewundert. Aber ich war nun eben im Lande, in diesen ganzen Regionen, habe sehr intensiv gelebt und war damit praktisch bei der Entstehung der Literaturen dabei. Ich habe Autoren, Autorinnenbeziehungen gepflegt. Ich habe Verlage kennengelernt, sehr intensiv Chaos Edition in Milano, ein politischer Verlag, oder eben in Palermo Celerio Editore, dort dann den weltberühmten Camilleri, von dem ich auch 6 Bücher übersetzt habe, und auch den anderen palermitanischen Autor, der auch in meinem Programm ist, nur mit 4 Titeln, Santo Piacese. Und seine blauen Blumen zu aller Seelen, sein Krimi, war praktisch die Kernzündung meiner Verlagsgründung. Denn ich suchte als Übersetzerin einen Verlag für diesen Roman und fand keinen. Und dann sagte ich mir, ich gründe also einen eigenen. Aber es gab auch noch einen ganz persönlichen Grund. Als ich den Verlag gründete, war ich circa 66 Jahre alt und ich hörte das Galoppieren der Zeit ziemlich heftig schon. Und es passt einfach nicht zu mir, dass sich zur Ruhe setzen. Es genügt schon, dass ich in Karlsruhe lebe und arbeite. Und ich brauchte also etwas Starkes, Heftiges, was mich Tag und Nacht herausfordert, mich auf Trab hält. Und ich habe es bekommen.
Und seitdem ist es mit der Ruhe in Karlsruhe vorbei.
Genau.
Und jetzt, ich habe es eben schon in der Moderation angesprochen, Sie haben in Italien Schwerpunkt, darüber reden wir auch gleich noch. Aber eigentlich konzentrieren Sie sich mit der Edition Converso auf den gesamten Mittelmeerraum und mit dem Italien-Klischee, was ich eben in der Anmoderation bedient habe. Ja. Da haben Sie nichts mit zu tun.
Nein, ich habe mich immer schon in Italien lebend schwer getan mit dieser Oberflächenwahrnehmung. Was jetzt das Italienbild angeht, wissen wir ja alles, ein Gemeinplatz, von dem das geprägt wurde, nämlich von unserem Herrn Geheimrat Goethe. Aber auch er musste am Ende dann bei der Niederschrift seiner sizilianischen Reise eingestehen, dass er doch recht wenig von Sizilien verstanden hat. Nun, ich hatte also diesen Fundus, die italienischen Literaturen, und doch gerade am Beispiel Siziliens, das im Laufe seiner Jahrtausende von Herrschern aus der ganzen Welt dominiert war, seine Blütezeit aber ein arabisches Emirat war. 250 Jahre lang war Balarm, sprich Palermo, kulturelles und politisches Zentrum der arabisch-muslimischen Welt. Also es wurde arabisch gesprochen in Sizilien. Auch unser Autor Leonardo Sciascia erinnert in seinen Werken daran. Nun, ich hatte gerade jetzt von Sizilien ausgehend den gesamten Mittelmeerraum und seine Sprachen vor Augen und am Ohr. Und die Idee war und ist so simpel wie schwierig, nämlich diesen Raum einschließlich der gesamten Adriasprachen bis hin zur südlichen Schwarzmeerküste, wo die Pontos-Griechen lebten, auch dazu haben wir ein Buch, als einen zusammenhängenden, geeinten wiederzusehen, wie er es einst war. Und in Deutschland zurück hatte ich all diese Mittelmeersprachen um mich herum, ne? Denn Deutschland ist ein Einwandererland aus allen Teilen der Welt und es heißt, es gilt nur, in Anführungszeichen, die Wahrnehmung zu verändern.
Und nun haben Sie gerade diesen Mittelmeerraum beschrieben, samt seiner kulturellen Besonderheiten und Sprachen, den Sie adressieren wollen. Aber es gibt auch einen deutlichen Italien-Schwerpunkt mit der Edition Converso. Und in diesem Jahr hat ja die Buchmesse das Gastland Italien, ich würde sagen für Sie, für Ihren kleinen Verlag, also optimal, ein Heimspiel, ne?
Jein, also natürlich mit unseren 16 italienischen Titeln von 8 Autorinnen aus 4 Regionen sind wir recht gut aufgestellt. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, das Ganze dabei zu sein. Abgesehen jetzt mal von den sündhaft teuren Standpreisen auf der Messe als solcher, ne, da möchte ich gar nicht in die Zahlen gehen. Von unseren Autorinnen und Autoren wurde nur einer offiziell eingeladen, ist in dieser Delegation dabei. Aber umso glücklicher bin ich oder sind wir, dass Fabio Stassi eingeladen ist, um über die heilenden Kräfte der Literatur zu sprechen. Er sagt, Literatur ist übernational, ist ein Ort ohne Grenzen, ohne Schranken, ohne Hierarchien.
Frau Lustig, zum Abschluss unseres Gesprächs dürfen Sie noch eine konkrete Buchempfehlung, einen Buchtipp sozusagen äußern. Ich schränke das mit Absicht so ein. Ich vermute, Sie hätten viele, viele Titel aus Ihrem eigenen Programm, die Sie unseren Zuhörern und Zuhörern ans Herz legen würden. Aber Sie dürfen nur einen. Welchen würden Sie wählen?
Ja, das ist die schwierigste Frage, würde ich jetzt mal sagen, denn ich habe natürlich viele Titel, die sind alle meine Kinder. Aber mein Tipp ist der Roman der marokkanischen Autorin Yasmin Chami, Tief ins Fleisch, übersetzt von Claudia Steinitz, erschien in diesem Frühjahr. Das ist ein Roman über die Liebe, über die eines privilegierten Neurochirurgen in Rabat zu seiner wunderschönen Frau, einer Bildhauerin, ihren 3 Kindern, zur jüngeren, sehr freien Kollegin, zum oppositionellen und vom Regime brutal ermordeten Vater, zur verzweifelten und nie locker lassenden Mutter, zu einem Beruf, der Leben rettet und über allem steht, eine Liebe zu einem Land trotz brutaler Herrschaft und Verrat. Ein Buch, das trotz aller Grausamkeit ein Porträt voller Hoffnung zeichnet. Gerade weil es uns eine alte Kulturregion in ungekannter, starker Frauenhand zeigt. Das wäre mein Tipp.
Die Übersetzerin und Verlegerin Monika Lustig führt in Karlsruhe den unabhängigen Verlag Edition Converso, der sich dem gesamten Mittelmeerraum annimmt. Und mit diesem Buchtipp beenden wir unser Gespräch. Vielen Dank, Frau Lustig.
Ich habe zu danken.
Wir waren fröhliche Kinder, wir hatten viele Lieder. Und eins von denen, die wir immer wieder sangen, war das über Tommy Doe. Wir klingelten an und dann liefen wir weg. Ein Dutzend Kinder, Fußspuren im Schnee. Hagebutten leuchten rot vor dem Himmel so blau. Ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Nein, es ist Tommy de Hoop. Eine drischt wie ein Irrer auf ihre Gitarre ein. Und eine schreit ins Mikrofon wie eine Irre. Stell dir dazu diesen ehrlich deinen Rhythmus vor. Und darunter ein stupider irrer Bass. Ich hab's gesehen und gefühlt und nach Zahlen gemalt, doch die Frage ließ mich nicht hin. Tommy the Who, Tommy the Who. Wer ist dieser Tommy Lou? Von allem in der Klasse hing der Vater tot auf dem Speicher mit einer Schlinge um den Hals. Die Leute sprachen von Geldsorgen. Einer sagte, der stand doch auf Jungs. Was im Himmel das bedeuten sollte, wusste damals keiner von uns. Die Erwachsenen nahmen Mann, er hätte sich selbst umgebracht. Wir glaubten, es war Tommy the Who. Tommy the Who, Tommy the Who. Wer ist dieser Tommy the Who? Wie soll man dieses Licht nennen, das man aus deutschen Filmen kennt? Einer wurde schizophren oder war es immer schon gewesen? Der andere von den beiden war blind. Dann schmolz der Schnee und die Schwäne kamen zurück. Klingt nach wirklich mal was anderem, besseren, sagst du. Tommy the White, Tommy the Wood, wer ist dieser Tommy the Who?
Arno Geiger bekam 2005 den Deutschen Buchpreis für seinen Roman Es geht uns gut und seitdem ist er wichtiger Teil der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sein letztes Buch vor 2 Jahren hieß Das glückliche Geheimnis, war autobiografisch. Es ging um das Doppelleben, das Geiger jahrelang geführt hat. Und nun kommt morgen sein neues Buch heraus, Die Reise nach Laredo. Auf den ersten Blick ganz anders als das letzte Buch. Es geht um die abenteuerliche Reise des alten kranken Kaisers Karl mit einem 11-jährigen Jungen. Historischer Stoff also, aber dennoch erneut auch ein sehr persönliches Buch von Arno Geiger. Das sagt unsere Kritikerin Judith Heidkamp. Sie stellt die Reise nach Laredo von Arno Geiger vor.
Karl Carlos Charles V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Ein Habsburger, bei dem gleich 4 Erbreiche zusammenkamen. Katholischer Führer des Abendlands zwischen Osmanenkriegen und Reformation. Dieser Karl interessiert Arno Geiger nicht. Oder jedenfalls nur als Vorleben des Menschen, der schließlich diese seine höchste Position freiwillig aufgab. Was dann? 1556 zog Karl V. sich von seinen Ämtern in ein Kloster im spanischen Cuacas de Juste zurück. Und dort treffen wir ihn als die zentrale Figur in Reise nach Laredo, einen ausgelaugten, mürrischen, von 7 Krankheiten zerfressenen und einsamen alten Mann, der kein König mehr ist. Arno Geiger.
Das ist mein Karl, wenn man so will. Er ist einerseits König mit dieser Machtfülle, aber als eigentlich bescheidener, innerlicher Mensch ordnet er sich diesen Ämtern unter und die Person kommt zu kurz. Und dann sagt er Schluss, ich mag nicht mehr und ich lege die Kronen nieder. Und das sind schwere Kronen, die er da vom Kopf herunternimmt.
Er erkennt nur, dass er nichts Wichtiges über sich weiß und dass wenig Zeit bleibt, dahinter zu kommen. Manchmal meint er, das Königtum habe ihn verbraucht und besitze weiterhin alle Macht. Und er selbst ist abgereist nach Juste als leerer Knochen.
Die Fallhöhe ist kaum zu übertreffen für dieses Thema. Das Loslassen nämlich, das Zurücktreten, die Frage, was danach noch kommen kann. Tizian, Karls Hofmaler, von dem mehrere Porträts des Kaisers existieren, hat seine eigene Weisheit dazu, die er seinem Herrscher bei einer Porträtsitzung auch mitgibt. Der letzte Pinselstrich, meint Geigers Tizian, sei eigentlich immer überflüssig. Und er ist dem Autor da sehr nahe.
Als Künstler muss man eben auch loslassen können. Also ich bin kein Freund des Überarbeitens. Ich schreibe die Bücher schnell in einem, man könnte sagen, brachialen künstlerischen Akt, lese mir das ein-, zweimal durch, mache dann sozusagen schon noch diese 2-3 Pinselstriche, aber dann ist das Aufhören wichtig, um die Lebendigkeit dessen, was ich geschaffen habe, zu bewahren.
Und dann ist sie da, die Chance für das Neue. Arno Geiger lässt den 58-jährigen, totgeweihten Karl, um den sein Hofstaat nur noch abwartend herumschleicht, eines Nachts die Flucht ergreifen. Das ist zwar medizinisch völlig unplausibel, und beim Lesen wird man lange im Ungewissen gelassen über den Charakter dieses Ausbruchs, aber am Ende ist das auch ganz unwichtig. Wichtig ist die Freiheit, die Geiger dem pflichtverknöcherten Karl zuwachsen lässt. Gemeinsam mit dem 11-jährigen Geronimo, der nicht weiß, dass er ein illegitimer Sohn des Alten ist, schickt er ihn ins Abenteuer, in gefährliche Schlägereien und brutale Gegenden. Sie retten zwei Unschuldige, erreichen die tote Stadt, finden eine unheimliche Herberge und ein Wundertier, bis sie schließlich ans Meer kommen.
Und das ist ein schöner Kontrast, dieser Mann, der immer an Vergangenheit und Zukunft denken musste, und dieser 11-Jährige, der jeden Morgen aufwacht und sich freut auf das, was der Tag bringt.
Karl sagt sich, so war ich nie, so frei, so unabhängig. Vielleicht könnte ich's jetzt für einige Augenblicke, für 3 Tage. Das wäre immerhin etwas. Kann man Unbeschwertheit lernen? Wird man so geboren? Wäre das gut? Will ich tanzen oder kotzen?
Arno Geiger beantwortet diese Frage im Roman durch den Roman mit Ja! Ausrufezeichen. Tanzen und kotzen auch. Nicht der Rückzug in Kontemplation und Selbstbefragung, den Karls Beichtvater ihm nahelegt, hilft dem König ohne Krone weiter mit sich selbst. Es ist die Begegnung mit der Welt. Das macht die Reise nach Laredo erneut zu einem sehr persönlichen Buch dieses ungewöhnlichen Autors. Man kann das einen historischen Roman nennen, denn er ist ja fraglos im 16. Jahrhundert verortet, historische Figuren treten auf und Tizians Gemälde lassen sich im Museum anschauen. Aber das Herz dieses Buchs schlägt zeitlos.
Sie hören das Lesenswert-Magazin hier bei SWR Kultur. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. So heißt der Roman, der die Schriftstellerin Daniela Krien vor Jahren bekannt gemacht hat. Die Geschichte von der Liebe eines Mädchens zu einem viel älteren Bauern wurde ein Bestseller, in viele Sprachen übersetzt und sogar verfilmt. Daniela Krien ist Ende 40, lebt in Leipzig. Und weil ihr neben ihrem Familienalltag mit einer schwerbehinderten Tochter wenig Zeit bleibt, nimmt sie nur selten öffentliche Termine wahr. Viel lieber schreibt sie zum Beispiel den neuen Roman »Mein drittes Leben«. Claudia Ingenhofen hat ihn schon gelesen.
Der Name Linda, die Sanfte, scheint nicht zu passen zu der Frau, die sich in ein trostloses Dorf zurückgezogen hat. Die gut bezahlte Stelle in einer Kulturstiftung hat sie gekündigt und ihren entsetzten Mann in Leipzig zurückgelassen. Seit 2 Jahren kämpft sie sich jetzt auf einem abgewirtschafteten Hof durch die Tage. Nur die Hühner und den Hund hat sie behalten. Verzweifelt sucht sie den größtmöglichen Abstand zu ihrem früheren Leben. Es zerbrach, als ihre Tochter Sonja starb.
Eine Ampel schaltete auf grün. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin mit blondem Pferdeschwanz und lauter Musik in den Ohren trat in die Pedale ihres Rennrads. Ein LKW-Fahrer, der vergessen hatte, in den Seitenspiegel zu schauen, bog über den Radweg nach rechts ab.
Anfangs trauern Linda und Richard gemeinsam, aber weil in Leipzig alles an die Tochter erinnert, ist Linda in die Einöde geflohen. Sie quält sich mit Vorwürfen, immer fand sie Sonja zu angepasst, zu unsportlich, ohne Ehrgeiz. Beim Holzhacken verausgabt sie sich, müde wird sie trotzdem nicht. Nur starke Schlaftabletten verschaffen ihr einige Stunden Ruhe. Richard bittet sie inständig zurückzukommen, meist weist sie ihn schroff ab. Daniela Krien erzählt die Geschichte aus der Perspektive von Linda. Sie ist die Ich-Erzählerin, die lieber sterben als leben möchte. Nur einmal steht sie neben sich. Sie rutscht in die dritte Person, als Richard ihr von einer neuen Frau erzählt, einer Schriftstellerin, die ihn aus der Einsamkeit befreit. Linda verstummt. Nur eine neue Bekannte findet noch Zugang zu ihr.
Sie wollen, dass er sich ebenso aufgibt, wie sie es tun, aber er lebt weiter, und das nehmen sie ihm übel. Auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod hat er sich für das Leben entschieden, während sie versucht haben, ihn zu den Toten hinüberzuziehen.
Richards neue Partnerin ist eine energiegeladene, selbstbewusste Schriftstellerin namens Brida. Die trauernde Linda beobachtet sie skeptisch. Sie guckt inzwischen kritisch auf Menschen, die besonders sein möchten, aber in der eigenen Blase ziemlich uniform wirken.
Die Freunde der alten Linda trugen Sneaker zu teuren Leinenkleidern oder lässigen Anzügen, fuhren Rennrad und hängten sich Taschen aus recycelten Tetrapacks über die Schulter. Und sobald sie Kinder bekamen, pachteten sie einen Schrebergarten, in den sie ein schwedisch anmutendes Holzhäuschen stellten.
Daniela Krien lädt ihrer Heldin eine zu große Portion Moral auf. Nach dem Verkauf der alten Familienwohnung steht ihr plötzlich viel Geld zur Verfügung. Einleuchtend, dass sie Menschen unterstützt, die ihr in der Verzweiflung Halt gegeben haben. Aber dass sie an lauter fremde Hilfsorganisationen spendet, passt nicht zu ihrem nüchternen Wesen. Zu viel des Guten. Zum Glück gibt es Richard, die heimliche Hauptfigur in diesem Roman.
Niemand tue Gutes, ohne etwas dafür zu bekommen, sagte Richard, und sei es das Gefühl von Überlegenheit.
Linda zieht zurück nach Leipzig. Sie sieht Lichtblicke im Leben und lässt es Richard wissen. Als er ihre Hilfe braucht, steht sie ihm bei. Daniela Krien erzählt von einem unerträglichen Verlust, aber sie erzählt auch von einer großen Liebe. Was sie in einem früheren Roman angerissen hat, wird hier lebendig. Liebe ist keine Romantik, Liebe ist eine Tat. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten.
Claudia Ingenhofen über Daniela Kriens neuen Roman Mein drittes Leben, der erscheint bei Diogenes.
Jack lernt sich, einen mythischen Kreis zu ziehen um die Dinge. Von Neil lernte ich, die Dinge nicht zu verwechseln, der Spalt, durch den ich sie sah. Ich war bei Jack von 7 bis 14. Mein Vater sah, denke ich an ihn. Neil hielt er anfangs für eine Modeerscheinung. Aber er stand mir nie im Weg zu. Ich sah Jacks Wächter sterben bei den Alben im Park. Ich schrieb Nils Namen auf einen Zettel, verbrannte ihn bei Freunden. Schau da nicht hin, lass uns gehen.
Für seinen ersten Roman Draußen feiern die Leute bekam Sven Fitzenmeier viel, viel Lob und dazu den Aspekte Literaturpreis. Das Buch spielte in der niedersächsischen Provinz, wo auch Sven Fitzenmeier aufgewachsen ist. Er wurde in Celle geboren, lebt nun aber schon eine Weile in Berlin und dort lässt er auch seinen zweiten Roman spielen, Titel Schwätzer. Wobei das Buch nicht nur in der Hauptstadt spielt, sondern auch in Brandenburg. Ich habe ja anfangs gesagt, wir gehen jetzt auf Meteoritenjagd. In Brandenburg kann man angeblich sehr gut Meteoriten finden, klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber das klären wir gleich auf mit Sven Fitzenmeier. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Herr Fitzenmeier, Ihr neuer Roman heißt Schwätzer Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen überlegt, wie wir das Interview jetzt, wie wir da einsteigen. Es gibt wirklich viele interessante Aspekte, über die wir jetzt sprechen könnten. Ich dachte, wir beginnen vielleicht mal mit den beiden zentralen Figuren. Das sind Michael und sein Freund Eddie. Die sind so mitteljung, wohnen in Berlin. Aber die sind alles andere als so lässige, coole Großstadttypen, sondern die haben einiges hinter sich. Sie waren drogensüchtig, sind jetzt clean, wobei sie eigentlich immer noch auf ihre Art gegen die Sucht kämpfen, ne?
Ja, genau. Also sie sind wie bei Suchtkranken ja oft üblich noch lange davon verfolgt, obwohl sie schon seit Jahren clean sind, aber trotzdem immer wieder im Alltag Situationen auftauchen, in denen sie damit konfrontiert werden und dagegen ankämpfen müssen.
Und dann haben sie nicht nur dieses Problem, sondern es kommen noch einige hinzu. Das Größte ist wahrscheinlich, dass Eddie aus seiner Wohnung raus soll. Geldgierige Zahnärzte aus Mecklenburg-Vorpommern wollen die Wohnung sanieren und teuer vermieten. Und der einzige Ausweg führt die beiden ins Brandenburger Umland, wo sie für die Zahnärzte Meteoriten finden sollen. Wie sind Sie auf die Geschichte mit den Meteoriten in Brandenburg gekommen?
Also zu den Meteoriten, ja, also ich glaube, das ergibt sich so über Monate nach und nach. Ich hatte einzelne Versatzstücke, über die ich schreiben wollte, also um kaputte Freundschaften oder das Wiederaufnehmen von Freundschaften, Suchtkrankheit, Gentrifizierung in Berlin. Und dann kommen da so nach und nach Bilder dazu, die mir logisch erscheinen. Und dann irgendwie war es dann, kam mir so ein Meteoritenfall, hat strahlt für mich eine ähnliche Einsamkeit aus wie Menschen, die ihre Freunde wieder haben wollen. Warum genau, weiß ich nicht. Aber irgendwie hat sich das gut angefühlt, die beiden Sachen zusammenzustecken.
Ist das so die Art, wie Sie arbeiten, wie Sie es gerade beschrieben haben? Es gibt einzelne Themen, die Sie berühren, die Sie interessieren, wo Sie Bilder im Kopf entstehen lassen und dann puzzeln Sie das so zusammen? Habe ich es richtig verstanden?
Ja, schon. Also ich fange meistens mit einer Figur an oder zwei und schaue mir an, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, schreibe die erste Situation, überlege, was ich zwischen den beiden erzählen möchte und dann kommt dann eine Schicht dazu, die mir wichtig erscheint.
Und was haben Sie gegen Zahnärzte?
gar nichts. Aber es gab so einen Fall in Berlin, dass ein Haus aufgekauft wurde und die Leute nicht genau wussten, von wem und wie. Sich dann herausgestellt hatte, dass es eine Zahnärztekammer war, die für ihre Rente vorsorgt durch den Kauf und Verkauf von Immobilien in Berlin. Also ich habe jetzt nicht gezielt gegen Zahnärzte, sondern das hat sich mir so ergeben.
Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Ein großes Thema neben der Gentrifizierung in Berlin ist auch das Thema Einsamkeit. Wieso war das ein wichtiges Thema für Sie?
Ich glaube, das ist so eine Grundsache, also so die Überlegung, dass, ja, was wollen Menschen mit ihrem Leben machen, wovon werden sie angetrieben, und in meiner Wahrnehmung ist das einfach oft, ja, ist ja recht banal und in der Literatur auch schon oft behandelt worden, aber irgendwie scheint mir es immer noch zentral zu sein, entweder die Angst vor Einsamkeit oder die konkret herrschende Einsamkeit, die ihn dann halt irgendwie antreibt und zu anderen Menschen führt oder sich von ihnen, ja, also das Verhältnis zu anderen Menschen sehr bestimmt, und irgendwie ist das bisher immer meine Ausgangssituation gewesen für Figuren.
Jetzt haben wir viel über Ernstes gesprochen. Es gibt aber in Ihrem Buch auch so eine Komik, die sich durchzieht, finde ich. Es gibt viele lustige Stellen im Roman. Und oft ist das so eine Komik, die ist gemischt mit so einer Prise Gesellschaftskritik, finde ich. Ich habe mal eine Stelle vorbereitet, da hören wir gleich mal rein. Da rennt Eddie mit dem Meteoriten unter dem Arm vor einem Zahnarzt davon.
Nachdem er zweimal abgebogen war, landete er auf der Sonnenallee, wo die Menschen beim Anblick der Verfolgung eines Mannes mit Meteoriten unterm Arm durch einen Zahnarzt, der mit der linken Hand einen Rollstuhl mitsamt zweitem Zahnarzt vor sich herpeitschte und mit der rechten einen laufenden Rosenbohrer dem Himmel entgegenstreckte, mit den Augen rollten und beiseite traten. Jeder hatte hier eigene Probleme. Der Polizeitrupp, durch den Eddie sich quetschen musste, war mit Applaus für die 12 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, die gerade aus einer Shisha-Bar kamen und ihre Razzia dank der Konfiszierung eines eventuell unverzollten Tabakpäckchens für erfolgreich erklärten. Und so beschloss man auch hier, nach einem kurzen Blick auf Eddies vernarbte Unterarme, von einem Eingreifen abzusehen.
Herr Fitzmaier, gehören Tragik und Komik für Sie auch irgendwie immer zusammen?
Auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, so eine auch einen Coping-Mechanismus in allem Schlechten, was so passiert. Auch die Absurdität zu erkennen, die dann auch sehr erheiternd sein kann, wenn man sich in der Stimmung befindet. Und was die Figuren angeht, ist das schon auch so eine Love-Language von mir, dass ich dann auch deren Eigenheiten auch ein bisschen, wie sagt man, aufs Korn nehme. Ist das eine Redewendung?
Ja.
Nee. Ja, doch.
Ja, ist es.
Genau, das ist so eine Art Zuneigung auszudrücken und irgendwie ist es ja sehr essentiell für mein Schreiben.
Ihre Figuren sind ja ein bisschen älter als die Teenager-Figuren, die Sie in Ihrem Debütroman ins Zentrum gesetzt haben. Also in Draußen fallen die Leute waren es schon Teenager, so auf der Schwelle zum Erwachsenwerden, aber schon auch noch Teenager. Eddie und Michael sind etwas älter. Ja, und geht auch nicht mehr in die Provinz, sondern geht nach Berlin. Also wenn man möchte, kann man schon ein paar Parallelen zu Ihnen entdecken. Stimmt das? Sind Sie älter geworden? Sind deshalb Ihre Figuren auch ein bisschen älter geworden?
Ja, schon. Also es lag nahe, denn Figuren zu machen, die näher meinem Alter sind. Aber es ging mir auch ein bisschen darum, so eine Stimmung, die ich in Berlin wahrnehme. Das Gefühl, dass die große Party, wie sie vielleicht mal geherrscht hat, vorbei ist. Wird alles teurer, die Wohnungen sind weg. Leute, die vor ein paar Jahren Party gemacht haben, sind jetzt drogensüchtig und wollen davon weg. Genau, vielleicht ein Gefühl von einem Miteinander, was es mal gab oder was man sich wünscht. Und vielleicht ist es auch idealisiert in der Feierszene, wie es sich mal gegeben hat. Aber auf jeden Fall ist da so dieses Gefühl von, gab mal irgendwie eine Gemeinschaft und es führt jetzt zu einer zunehmenden Vereinzelung. Also jetzt genau, oder Kommerzialisierung, was so ja Hand in Hand geht. Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen.
Herr Vitzenmeier, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Schwätzer, das neue Buch von Sven Vitzenmeier, ist bei Kain und Aber erschienen. Ein Berlin-Brandenburg-MacPom-Roman. Tom Lever dagegen denkt lieber an das alte Stockholm.
Ich möchte noch einmal meine Heimat sehen. Noch einmal von den Sommermücken zerstochen werden. Noch einmal Honig und ein Zauselbad geschmiert. Und an einem guten Tag vielleicht ein letztes Mal ins Meer. Ich hätte nie gedacht, die Menschen könnten so unfreundlich werden. Ich habe nie geglaubt, es könnte solche Tage geben. Doch ich lag oft daneben und habe mir selber nicht getraut. Aber manchmal fällt es mir schwer zu reden. Alte Stockholm, Lottes Eltern jünger als wir. Unter den Gaslaternen, wie ein Lied, das der Wind durch die Straßen weht. Wärmland des Gunnar, kein Ort, an dem ich lieber wär. Wo jedes Herz so schlägt, wie es wär. Solide wie der Kern eines Bergs.
Stellen wir uns mal ganz kurz vor, wie sie wäre. Da hat vermutlich jeder seine eigenen Bilder im Kopf. Eine Welt ohne Männer. Große Frage natürlich, wäre das wirklich eine bessere Welt? Mit dieser Frage beschäftigen sich Autorinnen schon lange, wie zum Beispiel in Essay und Erzählungen in dem Band Das Paradies ist weiblich. Oft haben Romane, in denen allein Frauen existieren, eines gemeinsam. Es gibt doch noch irgendwo einen Mann, der irgendwie gerettet wird oder überlebt und für Aufruhr sorgt. Ganz anders ist das im neuen Buch von Sandra Newman. Bekannt wurde die amerikanische Autorin hierzulande 2019 mit ihrem Science-Fiction-Roman Ice Cream Star und jetzt ist gerade ihr neues Buch auf Deutsch erschienen. Das Verschwinden heißt es, im Englischen heißt er The Man. Es verschwinden also alle Männer von einer Sekunde auf die nächste. Christine Hartauer hat das Buch gelesen.
Als es passiert, als ihr Sohn und ihr Ehemann von einer Sekunde auf die nächste an einem Augustabend verschwinden, bemerkt es Jane nicht.
Um 19.14 Uhr passierte ein intensives Nichts, ein Taumel, der nicht von den Nerven oder dem Gehirn herrührte. Es würde mir später als eine Art Drogenrausch im Gedächtnis bleiben. Als es vorbei war, hatte ich das Gefühl, Leo und Benjamin wären verschwunden, doch ich tat es schnell als Albernheit ab. Ich sah zum Zelt, wo das Tablet leuchtete, ein belebter Flecken. Ich rief nicht nach ihnen, ich wollte Benjamin nicht wecken und gab mich wieder meinen Gedanken hin.
Jane ist mit ihrem Mann Leo und ihrem 5-jährigen Sohn Benjamin in den kalifornischen Bergen zelten. Sie verbringt die Nacht draußen auf der Hängematte und merkt erst am nächsten Morgen, dass die beiden verschwunden sind. Und nicht nur sie, alle Menschen mit einem Y-Chromosom, alle Männer, Transfrauen und nicht-binäre Menschen. Auch alle ungeborenen Föten mit einem Y-Chromosom verschwinden und mit ihnen ganze Regierungen und Sportmannschaften. Flugzeuge stürzen ab, weil das Cockpit leer ist. Raffinerien und Kraftwerke schließen, weil qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Strom- und Wasserversorgung stürzten in der ersten Zeit nach dem Schock ein. Und noch etwas ist weg. Das Patriarchat.
Herrenclubs, Männerrechte, Frauenzeitschriften, Feminismus. Verschwunden. Die breite Hand auf deiner Schulter. Du bist wunderschön, gesprochen mit dieser bestimmten Autorität. Vorbei. Oder wenn du an einer Straßenecke auf eine Gruppe von Männern triffst, wie sie verstummen und dich anstarren. Deinen Körper, nicht dein Gesicht. Schritte hinter dir in der Dunkelheit. Große Hände um deinen Hals, ihn nicht aufhalten können. Vorbei.
Ganz unmittelbar zeigt Autorin Sandra Newman die Folgen des Verschwindens auf. Plötzlich sind die Zurückgebliebenen befreit von den Zwängen der patriarchalen Gesellschaft. Der erste Eindruck dieser neuen Welt, eine Idylle. Gleichzeitig ist die aber auch nicht frei von Schmerz und Trauer. Denn natürlich gab es auch Männer, die geliebt wurden. Eine Gleichzeitigkeit, die für Jane mitunter schwer auszuhalten ist und die sie von Anfang an spürt. Sie trifft auf eine Gruppe von Frauen und Mädchen. Die Kinder spielen, es läuft Musik, die Frauen unterhalten sich angeregt und helfen sich gegenseitig. Eine liebliche, märchenhafte Szene, eine Welt ohne Wölfe, denkt Jane.
Und da war der Moment, in dem mich die Erkenntnis traf, dass die neue Welt die bessere war. Schon jetzt war sie besser. Es gefiel mir hier. Der Gedanke brachte mich zum Weinen. In meinem Kopf behauptete ich Gott gegenüber das Gegenteil. Ich sagte Gott, dass ich in einer Welt ohne Männer nicht leben wollte, selbst wenn meine eigene Familie wundersamerweise verschont geblieben wäre. Dieser Welt würde eine ganze Dimension von Erfahrung fehlen.
Schnell wird man in diese neue Welt, die Sandra Newman in ihrem Roman Das Verschwinden zeichnet, hineingezogen. Was auffällt, die große Frage des Warums steht zunächst nicht im Vordergrund. Newman liefert erst gegen Ende des Romans eine mythische Erklärung für das Verschwinden, die einen etwas unbefriedigt zurücklässt. Viel wichtiger und anregender ist, wie Newman die Hintergrundgeschichten der Frauen mit den aktuellen Ereignissen im Roman verwebt und so im Laufe der Geschichte mit zwei Behauptungen aufräumt. Frauen seien die besseren Menschen und eine Welt ohne Männer automatisch eine bessere. Da ist etwa Evangeline, eine schwarze Politikerin. Sie ist die Gründerin und Anführerin einer Partei, die schnell das Machtvakuum für sich nutzt und im Raum Los Angeles von der Müllabfuhr bis zum Elektrizitätswerk die Dinge wieder in Gang bringt. Wie eine Messias wird sie von ihren Anhängerinnen verehrt. Auch Jane wird von ihr angezogen. Sie schließt sich Evangelines Partei an und wird zur Liebhaberin und Unterstützerin der Politikerin. Die beiden verbindet eine alte Freundschaft, die auf einer geteilten Erfahrung beruht. Beide waren in der alten, patriarchalen Welt sowohl Opfer als auch Täterin. Jane ist eine verurteilte Sexualstraftäterin. Ihr Ballettlehrer manipulierte sie und brachte sie dazu, Sex mit minderjährigen Jungen zu haben. Evangeline hingegen hat als junge Frau zwei Polizisten erschossen, die ihre Familie auf dem Gewissen haben. Es sind ambivalente und komplexe Figuren, die Newman hier in einem reduzierten, fast schon nüchternen Stil zeichnet und die ihren Roman zu einem Lesevergnügen machen, weil mit ihnen die utopischen und politischen Ideen mit Leben gefüllt werden.
Später in dem hübschen Hotel nach Mitternacht und nachdem wir stundenlang gevögelt hatten, stand Evangeline auf und stellte sich nackt ans Fenster. Natürlich liefen Frauen zu dieser Zeit oft nackt herum. Die ganze Welt war eine Mädchenumkleide.
Doch wie in jeder Mädchenumkleide gibt es auch in dieser männerlosen Welt Missgunst, Neid und Geheimnisse und ein großes Gesprächsthema, die Männer. Die sind nämlich zu sehen in kurzen Videoclips, die im Netz auftauchen und von denen keiner weiß, wer dahinter steckt. The Man heißen diese verstörenden Clips. Sie zeigen Gruppen von verschwundenen Männern, die zombiehaft durch eine apokalyptische Landschaft wandern. Zuschauerinnen erkennen in den Videos Angehörige wieder und nach einiger Zeit auch die verbrannten Landschaften und die zerstörten Städte. Den Frauen wird klar, was sie hier sehen, wäre die ausgebeutete, verbrannte Zukunft einer patriarchalen Welt gewesen.
Wir schauten The Man, während Nord- und Südkorea wiedervereinigt wurden und die ersten weiblichen Kardinäle die erste weibliche Päpstin wählten. Kanada wurde von Waldbränden und Südamerika von Dürre heimgesucht. Die Fischpopulationen im Atlantik erholten sich und auf Moskaus Straßen wurden Elche gesichtet.
Eine Welt ohne Männer, ohne Sexismus, ohne Patriarchat und ohne Unterdrückung. Ist das eine feministische Utopie? Newman gibt darauf vielschichtige Antworten. Ihre Figuren hadern mit dem Verlust der Männer, ebenso wie mit den neuen ambivalenten Verhältnissen. Zu denen gehört auch eine neue Politpopulistin wie Evangeline, die ein ähnliches Machtmonopol anstrebt wie die dominanten Männer vor ihr. Sandor Newmans politische Parabel überzeugt. Denn hier erschlägt die politische Fantasie nicht die Literatur. Vielmehr öffnet Newman mit ihren fein erdachten Figuren und ihren Lebensgeschichten das Denken. Und das ist gerade in den verhärteten Debatten unserer Zeit besonders wichtig.
Und mit der männerlosen Dystopie von Sandra Newman geht das Lesenswert-Magazin heute zu Ende. Gleich die Nachrichten und dann können Sie hier weiter träumen im Hörspiel Ein Traumspiel von August Strindberg. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen.